ist natürlich was Teuflisches passiert. Aber ich werde es eigentlich nicht verraten. Ich werde euch jetzt die Variante vom Schmied von Rumpelbach erzählen. Der Schmied von Rumpelbach, er ist stets ein kreuzbraver, schaffiger Mann gewesen. Es war bloß sein Pech, dass seine Kundschaft zwar meistens der Beigel voller Geld, aber nicht zahlen gewählt hat. Alltag die saure Erwet und nichts zum Beißen im Haus. Da ist der Schmied immer mürrischer geworden. Und wenn er dann nachts im Bett gelegen ist und vor lauter Hunger nicht schlafen kennt hat, dann hat er immer öfters drüber nachdenkt, ob nicht tief drunter unter der Erde noch tiefer nicht vielleicht eine Kraut gewachsen wäre, mit dem er seine Schulden herbeikommen könnte. Er hat aber nicht recht gewusst, wie er den Doktor finden soll, der ihm das beibringt. Aber der Teufel ist nicht bekannt dafür, dass er lang auf sich warten lässt. Und wie der Rumpelbacher Schmied am nächsten Morgen in seiner Werkstatt gestanden ist und mit verdrießlichem Gesicht nach dem Hammer lang gequält hat, da ist auf einmal die Türe aufgegangen und ein schmucker Bursch im grünen Rock, der Hirschfänger an der Seite und die Flinte auf dem Buckel, hat ihn freundlich gegrüßt. Wie geht's, Rumpelbacher? Ah, wie soll's schon gehen, hat er batzig gemacht. Ein Haufen Erwet und kein Geld. Was? Kein Geld? Schaff und kein Geld? Wie geht denn das? Das heißt ja sehr ohne zu ernten. Ah, was soll das Geschwätz? Moin der Rumpelbacher kurz angebunden. Ihr kennt mir ja doch nicht helfen. Ih, nicht helfen kennen, hat er lange gemacht. Und hat seinen Hut ein bisschen geklopft, sodass man eins von seinen spitze Hände sehen kennt hat. Ah, wenn ihr der seid, hat der Rumpelbacher gemacht und hat seine schmierige Kappe abgenommen. Dann könnte mir vielleicht schon ins Geschäft kommen. Warum nicht? Hat der Teufel gesagt. Aber du musst wissen, dass ich für jeden Dienst, den ich dir erweise, nicht weniger verlange als deine Seele. Und die hole ich mir nicht später als nach 7 Jahren. Da ist der Rumpelbacher Schmied dann doch ein bisschen verschrocken und er ist ziemlich gläulaut durchgestanden. Er hat dem Teufel nicht widersprechen gewählt. Der Teufel hat den Gläulaut hochnäsig von oben runter angeguckt und so gemacht, wie wenn er aus zu dir ausgehen wollte. Halt! Hat der Rumpelbacher gesagt, euch, was ich für meine Seele verlange. Ich will eine Bank vor dem Haus. Wer auf die noch hockt, der darf ohne meinen Willen nämlich aufstehen können. Dann komm her und erschreib, hat der Teufel gesagt. Oha, immer langsam wieder, junge Geil, antwortet der Schmied. Für die Bank der Leute ist mir meine Seele zu schad. Ich will auch noch einen Kirschenbaum in einem Haus. Wer auf den aufsteigt, der darf ohne meine Einwilligung nämlich runterkennen. Und weil aller guten Dinge drei sind, gibst du mir auch noch einen Sack. Der, wo da drin steckt, der darf ohne meine Erlaubnis nämlich raus. Bringst du mir die drei Sachen, dann verschreibe ich dir meine Seele. Einverstanden, hat der Teufel gesagt. Und hat ein mordsmäßiges Teufelsbuch aus der Tasche gezogen und da hat der Rumpelbacher seinen Namen mit seinem eigenen Blut einschreiben müssen. Dann ist der Teufel fort und hat gleich wieder gekommen und hat Baum, Bank und Sack dabei gehabt. Man muss sich gerade wundern, wie der das alles tragen kennt hat, aber so eine arme Seele ist dem Teufel kein Erbe zu viel. Die Bank haben sie vor dem Haus aufgestellt, den Sack in die Werkstatt reingelegt und den Baum gleich voll im Garten eingepflanzt. Dabei hat der Teufel noch feste mitgeholfen. Dann ist er aber auf und davor und hat noch gerufen, wir sehen uns in 7 Jahren. Kaum war der Teufel fort, da ist so die gebauere Bumpel den Weg runtergekommen. Der ihren Alter, der hat nicht selten ein Stückchen Eisen beim Schmied aus der Werkstatt gelegt hat. Der Geldbeutel hat aber nicht einmal Luft gemacht. Geht. Grüß Gott, Bayern, hat der Rumpelbacher gemacht. Wie geht's, wie steht's? Gibt's nichts Neues im Unterdorf? Da hock doch her und erzähl mir was. Die Alt, die nicht recht gewusst hat, wie es mit dem Schmied und ihrem Alter steht, die hat sich nachgeguckt und hat angefangen zu erzählen, weil es erzählen war ihre größte Freude. Und sie hat angefangen von der Anna und der Anna Maria bis zum Zapfhannes und zum Ziegepeter. Und wie sie hinten fertig war, wollte sie vorne wieder anfangen. Aber da hat sie gesehen, dass der Mond schon am Abendhimmel gestanden ist und da wollte sie tapfer aufstehen. Sie ist aber nicht gegangen. Da hätte er da mal hören sollen, wie der Schmied laut gelacht und gelästert hat. Habe ich die erste Mal, bleibst mal da hocken, bis du dein Alter auslässt. Der Rumpelbacher Schmied ist in seine Stube reingegangen, hat gemütlich zur Arbeit gefespert und hat sich schlafen gelegt. Und dann ist er von einem Gedäst an der Haustür am nächsten Morgen geweckt worden. Es war noch stockfinster. Das war der Bauer, der sich alle die Hauslese gewählt hat. Der hat nämlich 7 Kinderle geholfen gehabt, um einen Stall von Kieh zu melken. Der hat dem Kumpelbacher Schmied gleich 3-fache von dem Gebote, was er schuldig gewesen ist. Und der hat eingewilligt. Und der Bauer und seine Frau, die sind ziemlich laut davor marschiert. Kaum war er die fort, da kommt ein Bosch der Weg runtergesprungen, dem sein Vater dazu denn erklärt, wegen dem er der Schmied Bogen, Bank und Sack auch geschafft hat. Euch, du Bosch, ruft der Hummelbacher, machst keine Kirsche. Freilich mag ich Kirsche, sagt der Frechdachs, her damit. Da steigt den Baum auf, da kannst du der Ranze voll hauen, so viel wie du willst. Das hat er sich nicht zweimal sagen lassen, wie der Witsch, war der der Baum getroffen und hat sich die Kirsche in den Goschen reingestopft, dass er der Saft kratzt und der Backe runtergelaufen ist. Aber au weh, wie er wieder runtersteigen gewählt hat, ist nicht mehr gegangen, er war gerade wie angepackt. Der Hummelbacher hat bloß gemeint, aber das erste Mal bleibst du drüber hocken, bis du dein Vater auslässt. Und dann ist er lieber in sein Haus gegangen. Gegen Mittag ist der Vater vorbeigekommen, der wo sein Buch gesucht hat. Wie der denn da oben auf dem Baum hocken sieht, hat er einen roten Kopf gekriegt und hat gesagt, mach das, runter kommst du, Schleckhafe. Wenn ich doch aber nicht kann, hat er Buch gemacht. Und hat zum Schmied lieber gezeigt. Stella ist unter den Tieren gestanden und hat bloß gelacht. Ist das dein Vogel, wo ich da gefangen hab? Mach na, dass mir bezahlt, sonst bleibt er da drüber hocken bis zum jüngsten Tag. Der Vater, der hat gleich den Geldbeil aufgemacht und dem Schmied das mit Zinsen zurückgezahlt, das was dann schuldig gewesen ist. Da war es dem Bu, wie wenn er losgebunden wäre und er war mit einem Satz runter vom Baum und ist mit seinem Vater ziemlich glorlaut heimmarschiert. Der Schmied aber, der hat sich gefreut, hat sein Geldbeil gleich gesteckt und hat überlegt, wie nah von seinem Teufelssack Brauchmacher kennt. Deutsche Jungs Mädle, der Weg runterkommen. Die war ziemlich hipfelig, weil sie bald heirer gewählt hat. Wie geht's? Wie steht's, Meister Rumpelbacher? Hat sie gemacht. Aber ich wünsche den Dudo her. Unser Heim geht's gut, wenn er Geld hat. Aber euch mal Gretel, ich will dir was zeigen. Komm mal mit mir rein in die Werkstatt. So was hast du den Lebtag noch nicht gesehen. Und die ist mit dem Neigang in die Werkstatt und da hat er den mordsmäßigen Teufelssack gezeigt. Ha, macht's nicht doch, da kann ich mit meinem Peter in der Hochzeitswalzer tanzen. Dann tanz halt, mal der Rumpelbacher, und hat sie in den Sack reingesteckt, dass man nichts mehr von ihr gesehen hat. Da hat sie drin hocken bleiben müssen, bis ein Bräutigam gekommen ist und sie ausgelöst hat. So hat der Rumpelbacher Schmied getrieben, mit jedem, wo ihm nicht gepasst hat. Und die Zeit vergeht, und beim ersten Tag vom 8. Jahr, da ist der grüne Bursch mit dem Seide quer und der Flinte auf dem Buckel und der Tiere gestanden und hat gemeint, Hausmeister Rumpelbacher, wenn man sich den Weg machen. Seil ich gerade einen Augenblick noch, meint der Schmied, dann habe ich das Hufeisen doch einer fertig. Ihr seid doch bestimmt Miet von der langen Reise, morgen euch ein bisschen draußen auf die Bank und ruge euch aus. Der Teufel war ein dummer Teufel und hat sich noch geguckt. Der hat aber gleich gemerkt, dass es mit dem Aufstehen nicht mehr gut war. Und erst hat er gebettelt. Und dann hat er geflucht und dann hat er wieder gebettelt. Aber der Rumpelbacher hat ihn erst losgelassen, wie er ihm noch einmal 7 Jahre versprochen hat. An den 7 Jahren hat der Rumpelbacher nicht selber von Baum, Bank und Sack Gebrauch gemacht. Und bald hat es weit und breit keiner mehr gegeben, wobei man in der Schuld gestanden ist. Aber die Zeit vergeht wie im Flug und der erste Tag vom 8. Jahr war da. Früh morgens steht der grüne Bursch in dem Frack, wie dann die Tieren moin, sogar noch feindlicher. Auf, Meister Rumpelbacher, wollen wir uns jetzt nicht auf den Weg machen? Gerade Viertelstunde noch, sagt er, dann bin ich mit der Rakete doch noch fertig. Die muss ich noch fertig schmieden. Wir haben doch sicher Hunger und einen Dorsch von dem weiten Weg und der helle Hitz. Da steigt der Kirschenbaum auf, da habe ich die saftigste Herzkirsche drauf. Ich stelle da auch noch eine Leiter noch. Und hat eine Leiter noch gestellt und den Teufel den Baum aufgeschoben, schneller noch wieder gekämmt hat. Da ist er drauf an der Falle gesessen. Es hat kein Zeder und kein Mordio geholfen. Er hat erst wieder runter darf, wie er am Schmied noch einmal 7 Jahre versprochen hat. Und auch an den 7 Jahren hat der Schmied eine Zelte von seinem Teufelszeug Gebrauch gemacht. Und es hat ihn eigentlich bloß noch äußere getrickt, ob er der Teufel noch ein drittes Mal in der Nase rumfährt, Kind. Der gefürchtete Tag war da und der Teufel steht wieder in der Gier. So war ich der Rumpelbacher. Heid, wenn wir zu meiner Großmutter marschieren. Na gut, gerade einen Moment noch, moin der Rumpelbacher. Ich hab meinem Nachbar versprochen, dass ich den Gaul schlafe. Ich spring geschwind nieder und hol das Ross. Ihr könnt da unten in dem Sack 32 Nägel rausholen, damit es tapfer geht. Der Rumpelbacher Schmied ist nicht gegangen, um nach dem Gaul zu gucken. Und der Teufel ist in den Sack reingekrochen, um die Nägel unten rauszuholen. Er ist aber drin stecken geblieben und nicht mehr rauskommen. Wie der Rumpelbacher mit dem Gaul zurückkommt, hat er schon von weitem schreien gehört. Du, ich komm nicht mehr raus, ich komm nicht mehr raus, lass mich raus. Du kannst schon mir hoch, was du hoch willst, bloß nicht mehr rauslasch. Da hat der Rumpelbacher gelacht und hat ihm gesagt, bloß wenn du versprichst, euch für alle Mal, alle Ansprüche, die du an mich hast, aufzugeben, dann lass ich dich raus. Wenn nicht, dann bleibst du ewig in dem Sack drin stecken und wirst ja noch jeden Morgen mit dem großen Hammer durchgeklopft, dass du nicht einstarbst. Da hat der Teufel versprochen, hoi hoa von ho zu wille. Und er hat ihn losgelassen. Und dann ist der Teufel in seiner wahren Gestalt mit einem hellen Gestank und einem Geheul davon gefahren. Der Rumpelbacher Schmied, aber der hat zufrieden und glücklich gelebt und hat nicht an Sterben gedacht. Aber am Rumpelbacher Schmied hat einmal sein letztes Stinkel geschlagen. Und wie er dann die Erde verlassen hat, da wollte er die Helle zugehen, weil er denkt hat, da wird es lustiger sein wie im Himmel drüber. Und er ist, nun hat sich auf den Weg zu der Helle gemacht. Wie er dann vor das Hölletor gekommen ist, da hat er mit seinem eisernen Hammer dagegen geschlagen, dass er es schier eingekannt hat. Am Teufel sei Großmutter, die ist ja Leute holen gewesen. Und ist furchtbar verschrocken und hat alle Schüssel in der Helle Kich fallen gelassen. Dann ist sie zum Tor noch geschlurft und hat gerufen, was für ein Teil Henker ist denn da draus? Ich bin's, der Schmied von Rumpelbach. Was? Du willst auch noch zu uns rein, nachdem du den Teufel bloß in der Nase rumgeführt hast? Mach jo, dass du zum Himmel davon machst. Und sie hat noch schnell von deiner armen Seele ein paar eiserne Schüssel vor das Tor rollen gelassen, damit der das nicht einrennen kann. Der Rumpelbacher Schmied, aber der hat gar nicht Brot gedacht. Der hat sich auf dem Absatz rumgedreht und hat gedacht, wenn er die mir nicht in den Helden hunde, dann gehe ich halt in den Himmel auf. Und dann ist er den steilen Weg in den Himmel aufgeschnauft. Wie er dann an das kleine Himmelsterle gekommen ist, da hat er ja schon gewusst, dass man mit grober Manieren nicht überall reinkommt. Und hat ganz sachte auch geklopft. Der heilige Petrus, der ist alleine der Tiere gewesen und hat gerufen, wer ist denn draußen außer der Zeit? Ich bin der Schmied von Rumpelbach. Da hätte er mal hören sollen, was der heilige Mann alles gesagt hat. Das kann ich doch alle gar nicht alles wiedergeben. Ah, du traust dich noch daher, nachdem du einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hast. Mach gerade, dass du noch kommst und herkommst. Ja, da war der Rumpelbacher Schmied dann doch ein bisschen verdattert. Dass ich schlecht bin für den Himmel und für die Helle, das hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Und zwar, dass ich aufs Bettler verlegt. Heiliger Petrus, dann mach doch wenigstens das Derle ein bisschen auf, dass ich ins Paradies reingucken kann. Einmal kurz. Aller gut hat sich der heilige Mann erweichen gelassen, aber bloß, dass man dann vom Hals bleibt. Und er hat das Paradiesderle ein Stückchen aufgemacht. Wie der Rumpelbacher Schmied das himmlische Licht gesehen hat, doch hat er seine speckige Kappe genommen und hat sie gerade ins Paradies geschmissen. Dann tritt er sich am Petrus vorbei und meint, die kann man meine Zeit schon selber holen. Und kaum ist er im Paradies drin, hat er sich auf seine Kappe noch gehockt und schreit, jetzt sage ich auf meinem Eigentum, da kann mich keiner vertreiben. Und was dann war ich aus dem Schmied von Rumpelbach? Wenn ihr mich fragt, ich weiß es nicht, ich war noch nicht im Paradies. Aber wahrscheinlich hockt er da drüber auf seiner speckigen Kappe und horcht der englischen Musik zu.